SWR 2 aktuell.
Mit Christian Rönspieß, guten Tag. Bis 12.15 Uhr geht es bei uns größtenteils um das Thema Energie. Wir fragen nach, was dran ist an den Berichten, dass die Bundesregierung Gas- und Strompreiserhöhungen für 2023 verbieten will. Wir berichten über den Preisdeckel für Öl aus Russland, auf den sich EU und G7 geeinigt haben, und die Zweifel an seiner Wirksamkeit. Und wir schauen auf die Reise von Bundeswirtschaftsminister Habeck nach Namibia und Südafrika, der dort möglichst klimaneutrale Energiepartnerschaften sucht. Viele Menschen in Deutschland haben in den letzten Tagen Post bekommen. Ich auch. Vom Strom- oder Gasanbieter mit der Ankündigung, dass man im nächsten Jahr deutlich mehr bezahlen soll. Strom soll zum Beispiel durchschnittlich 60% teurer werden. Seit der Nacht sind allerdings Berichte unterwegs, dass die Bundesregierung angeblich Strom- und Gaspreiserhöhungen für das nächste Jahr verbieten will. Demnach wären die angekündigten Erhöhungen illegal. Wir haben bei Eva Ellermann in unserem Hauptstadtstudio nachgefragt. Heißt das, die angekündigten Preisaufschläge dürfen so nicht erhoben werden?
Also zunächst einmal, ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums hat bestätigt, dass die Bundesregierung in ihren Gesetzentwürfen zur Gas- und Strompreisbremse eine sogenannte Missbrauchskontrolle eingebaut hat. Noch ist das alles aber nicht beschlossen. Die Gesetze sind ja noch nicht durch Bundestag und Bundesrat und können noch verändert werden. Aber tatsächlich möchte das Kabinett verhindern, dass Energieversorger ihre Preise mehr als nötig erhöhen, solange die Gas- und Strompreisbremse gelten.
Was bedeutet dieses Missbrauchsverbot genau?
Die Stromversorger dürfen ihre Arbeitspreise im nächsten Jahr nur erhöhen, wenn die Erhöhung sachlich gerechtfertigt ist. Es dürfen nur die gestiegenen Beschaffungskosten am Strommarkt weitergegeben werden. Ähnliches gilt für die Gasversorger. Damit soll verhindert werden, dass die Unternehmen ihre Preise darüber hinaus erhöhen, weil ja letztlich der Staat im Rahmen von Gas- und Strompreisbremse die zusätzlichen Kosten trägt. Man könnte auch sagen, die Ampelkoalition will vermeiden, dass die Unternehmen die Preisbremsen ausnutzen und den Deckel sozusagen unnötig nach oben treiben. Neu ist in den Gesetzentwürfen, dass die Unternehmen selbst dem Kartellamt nachweisen müssen, dass geplante Preiserhöhungen notwendig und angemessen sind. Bislang war das umgekehrt. Da musste das Kartellamt einen Missbrauch nachweisen und das ist meist schwieriger und langwieriger. Das heißt, wenn die Gesetze zur Gas- und Strompreisbremse so kommen wie geplant, dann müssen die Energieversorger noch nachweisen, dass die angekündigten Preiserhöhungen nur gestiegene Beschaffungskosten auffangen und eben nicht darüber hinausgehen.
Und was heißt das jetzt für Gas- und Stromkunden?
Aktuell heißt es erstmal abwarten, bis die Gesetze auch verabschiedet sind. Dass die Gas- und Stromanbieter schon Tariferhöhungen für 2023 angekündigt haben, daran ist nichts auszusetzen. Die Unternehmen müssen da gesetzliche Fristen einhalten. Aber es kann durchaus sein, dass diese Tariferhöhungen nochmal korrigiert werden müssen. Welches Ausmaß da zu erwarten ist, das prüft das Bundeswirtschaftsministerium derzeit. Und es sagt auch, dass die Preisabsenkung automatisch passiert, wenn Strom- und Gaspreisbremse in Kraft treten. Also es ist eher ein Hoffnungsschimmer für viele Verbraucherinnen und Verbraucher. Vielleicht werden ja die Energiekosten doch nicht so teuer wie befürchtet.
Informationen von Eva Ellermann. Also die angekündigten Strom- und Gaspreiserhöhungen für 2023 sind erstmal nicht illegal, müssen möglicherweise aber nochmal korrigiert werden. Russland verdient nach wie vor Milliarden durch den Export von Öl und Gas. Das wollen die EU und die G7-Staaten ändern, zumindest was Öl angeht. Die Europäische Union will ein Embargo gegen russisches Öl und einen Preisdeckel dafür, um dem Regime Putin auf diese Weise das Geschäft damit zu verderben. Die Pläne gibt es seit dem Sommer. Jetzt hat man sich auch auf die Höhe des angestrebten Preisdeckels verständigt. Er soll bei $60 pro Barrel liegen. Ob diese Preisobergrenze aber tatsächlich die gewünschte Wirkung hat, daran gibt es berechtigte Zweifel. Aus Brüssel berichtet Holger Beckmann.
Es ist der erste Teil des EU-Embargos gegen Öl aus Russland. Ab Montag gilt ein Importstopp, jedenfalls zum Teil. Per Tankschiff darf dieser fossile Energieträger, wenn er aus russischer Förderung kommt, nicht mehr in europäischen Häfen angelandet werden. Als sich die Mitgliedstaaten im Frühsommer schon darauf verständigten, war davon die Rede, dass dies ein weiterer Schritt bei den Sanktionen gegen Russland sei, die das Regime Putin in Moskau hart treffen würden, weil ihm auf diese Weise Milliarden Einnahmen verloren gingen Ungarn wurde darüber gesprochen, dass es für Pipeline-Öl aus Russland Ausnahmen gibt, dass es nämlich nach wie vor weiterfließen darf in die EU, vor allem in die osteuropäischen Länder, die keine Häfen haben und die deshalb kaum Alternativen für die Lieferungen aus Russland finden können. Ebenfalls nicht gern wurde darüber gesprochen, dass immer noch russisches Öl beispielsweise von Tankschiffen aus Zypern oder Griechenland transportiert werden kann und so möglicherweise auf Umwegen doch wieder in Europa landet. Dagegen will man nun einen internationalen Preisdeckel auf russisches Öl verhängen, der möglichst schnell greifen soll. Transport und auch Transportversicherung sind dann verboten, wenn es mehr kostet als dieser Preisdeckel. Die EU-Staaten haben sich nach intensiven Verhandlungen auf eine Obergrenze von 60 US-Dollar pro Barrel geeinigt für diesen Preis. Das Öl wird im Moment auf dem Weltmarkt für rund 75 Dollar gehandelt. Der Preis lag aber auch schon unter 60, weshalb einige Ökonomen sagen, ein solcher Preisdeckel hätte auf Russland quasi keinen Effekt, weil er mehr oder weniger dem aktuellen tatsächlichen Preis entspricht.
Wenn der Preisdeckel bei 60 landet oder bei 55, wird es Russland kaum schaden,
sagt der Chef des ökonomischen Thinktanks Bruegel in Brüssel, Jeromin Zettelmeier. Polen beispielsweise hätte gern 30 oder 35 Euro als Preisdeckel gehabt, doch eine geringere Preisobergrenze macht vielen Staaten auf diesem Globus offenbar Angst. Angst davor, dass der Ölpreis, der sich international gerade stabilisiert hat, wieder nach oben schießen könnte, weil Russland den Weltmarkt dann überhaupt nicht mehr mit Öl beliefern würde. Eine unbegründete Angst, meint der Ökonom Zettelmeier und plädiert deshalb für einen deutlich niedrigeren Preisdeckel.
Wenn er bei 35 landet, würde es Russland erheblich schaden. Und wäre wahrscheinlich trotzdem hoch genug, um noch Produktionsanreize zu setzen. Das heißt, wenn Russland wirtschaftlich rational reagiert, würde es nach wie vor liefern.
Russland habe aber seit dem Einmarsch in die Ukraine nicht wirtschaftlich rational gehandelt. Also könne man davon auch jetzt nicht ausgehen, sagen diejenigen, die für einen höheren Preisdeckel argumentieren. Damit seien die Märkte zufrieden, ist aus dem Kreis der G7-Staaten und aus vielen europäischen Hauptstädten zu hören. Und die EU-Kommission sagt, diese Deckelhöhe stelle einen brauchbaren internationalen Kompromiss dar.
Woher kann Europa, kann Deutschland in Zukunft seine Energie bekommen? Ganz grundsätzlich, aber am besten natürlich klimaneutral. Auf diese Frage muss Bundeswirtschaftsminister Habeck immer wieder neue Antworten finden. Morgen reist er deswegen nach Namibia und Südafrika. Philipp Eckstein berichtet.
Kräftiger Wind, fast immer Sonne, viel freies Land.
Namibia hat ideale Verhältnisse, was das Dargebot an erneuerbaren Energien angeht,
sagt Rainer Barke, Direktor der Stiftung Klimaneutralität.
Es gibt wahrscheinlich auf der ganzen Welt keinen besseren Standort, um kostengünstig Wasserstoff aus Wind- und Solarenergie zu produzieren.
Die Hoffnungen, die deutsche Unternehmen und die Bundesregierung auf Namibia setzen, sind deshalb groß. Im Frühjahr hat Wirtschaftsminister Robert Habeck mit dem Land ein Abkommen zur Wasserstoffwirtschaft vereinbart. Rainer Barke ist der Sonderbeauftragte dafür. Grüner Wasserstoff, kurz erklärt.
Ganz einfach. Wir nehmen Wasser, das ist bekanntlich H2O. Wir nehmen Strom aus erneuerbaren Energien, also eine klimaneutrale Energiequelle, und spalten damit das Wasser in H2, das ist Wasserstoff, und O, das ist Sauerstoff.
Grüner Wasserstoff, so die Hoffnung, soll bald in großen Mengen in Namibia produziert werden. Auch mit Hilfe deutscher Unternehmen, die bereits milliardenschwere Investitionen planen. Als Brennstoff kann grüner Wasserstoff etwa Kohle oder Erdgas ersetzen. Außerdem kann er in grünes Ammoniak umgewandelt und dann per Schiff nach Deutschland transportiert werden. Ammoniak ist ein wichtiger Grundstoff für die Chemieindustrie, zum Beispiel bei der Düngemittelproduktion. Rainer Barke.
Es geht hier um eine Win-Win-Situation. Wir als Industrieland brauchen auf dem Weg zur Klimaneutralität die grünen Moleküle.
Und für Namibia könnte das tausende neue Jobs und Strom aus erneuerbaren Energien bringen. Von Namibia fliegt Habeck Anfang der Woche dann weiter nach Südafrika. Auch dort trifft er Politikerinnen und Politiker und besucht Unternehmen. Und auch dort soll es um erneuerbare Energien und wirtschaftlichen Austausch gehen.
Afrika kann plötzlich Deutschland mit grüner Energie versorgen. Das wird milliardenschwere Investitionen auslösen,
sagt Stefan Liebing, Vorsitzender des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft.
Das hätte wirklich das Zeug dazu, eine Zeitenwende im besten Sinne zwischen Deutschland und Afrika zu beginnen. Und dafür ist dieser Besuch sicherlich ein guter Anfangspunkt.
Nächste Woche ist die Bundesregierung von SPD, Grünen und FDP ein Jahr im Amt. Und inzwischen ergeben Umfragen regelmäßig, dass eine Mehrheit der Menschen in Deutschland unzufrieden ist mit der ersten Ampelkoalition auf Bundesebene. Im SWR2-Interview der Woche zieht Finanzminister Lindner eine durchwachsene Bilanz, geht aber davon aus, dass die Ampelregierung jetzt Tritt fasst.
Wir haben begonnen und waren natürlich getrieben durch die Ereignisse. Die Entwicklung in der Welt hat uns ja auch vor Augen geführt, welche wirklich krassen Defizite und Fehlentscheidungen aus der Vergangenheit unsere Gegenwart und Zukunft belasten. Ich nehme das Beispiel der Energieabhängigkeit von Russland. Es war politisch nicht gewollt, Flüssiggasterminals zu haben, damit wir von See aus der Welt Gas bekommen, weil die Politik sich einseitig auf Pipeline-Gas verlassen hat. Wir sehen jetzt das wirtschaftliche Klumpenrisiko der Abhängigkeit unserer Wirtschaft vom chinesischen Binnenmarkt. All das kam auf uns zu. Es musste sehr viel reagiert werden. Jetzt zum Ende dieses Jahres 2022 könnte so eine Art Wendepunkt bevorstehen, nämlich aus dem eher reaktiven Entscheiden, es ist Krieg, es ist Inflation und was muss da getan werden, hin wieder zur stärkeren Gestaltung, auch längerfristig strategischen Gestaltung von Aufgaben dieses Landes. War ja auch das Ziel, mit dem wir als Regierung eigentlich angetreten sind, Modernisierungsprojekte voranzutreiben. Mit der Neuregelung bei der Einwanderung, mit Planungs- und Genehmigungsverfahren, die wir beschleunigen wollen, mit einer Digitalinitiative oder Digitalstrategie der Bundesregierung, übrigens der ersten, mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz meines Hauses, mit dem wir privates Kapital mobilisieren wollen für saubere Technologie, Digitalisierung, Start-ups, kommen wir jetzt so langsam in den Modus, die Modernisierungsprojekte anzugehen und nicht nur zu reagieren.
Das ausführliche Interview der Woche mit Bundesfinanzminister Lindner von der FDP hören Sie in SWR 2 um 18:30 Uhr.